Kunst, die bewegt. Gespräche, die inspirieren. Ideen, die unsere Zeit prägen.
Mir war klar, du kannst nicht Theaterdirektor sein und erwarten, dass du von allen geliebt wirst. Dessen muss man sich bewusst sein. Theater kann nicht die Welt verändern, aber es kann ein moralisches Rückgrat in einer Gesellschaft sein. Das kann ein Ort des Trostes sein und ein Ort, wo Menschen halt einfach das Gefühl haben, dass sie mit ihren Ansichten auch verstanden werden.
Was wirklich los ist in der Kulturnation. Der Kulturkompass mit Judith Belfki.
Herzlich willkommen beim Kulturkompass. Was bleibt von einer Ära? Diese Frage stellen wir uns in dieser Folge. Es geht ums Theatermachen, um Gestaltungswillen, aber es geht auch um Macht und um Verantwortung. Mein Gast hat das Theater in der Josefstadt über Jahrzehnte geprägt, er hat es erneuert und er hat auch immer wieder polarisiert. Herbert Föttinger, schön, dass Sie heute mein Gast sind.
Ich freue mich auch, dass ich bei Ihnen bin.
Sie sind seit 1994 an der Josefstadt, davon rund 20 Jahre jetzt Direktor. Ganz zu Anfang, wenn Sie diese Zeit jetzt wie einen Theaterabend beschreiben müssten, wäre das eher eine Tragödie, eine Komödie, eine Groteske, ein Drama oder von allem ein Akt?
Sie fangen schon mit einer wirklich schwierigen Frage an, muss ich Ihnen sagen. Vielleicht wäre es ein Roman. Es muss ja nicht alles ein Drama sein. Aber es war eine unglaublich schöne Zeit mit Höhen und Tiefen. Das ist, glaube ich, überall. Und ich bin im November 93, November 93, an die Josefstadt gekommen. Ich fand das Haus immer toll aufgrund der wunderbaren Schauspieler, die hier gespielt haben. Und vor Weihnachten hat mir Otto Schenk ein wirklich tolles Weihnachtsgeschenk gemacht. Er hat mich einfach ins Ensemble aufgenommen. Und seitdem gibt es eine große Verbundenheit zu diesem Haus und auch eine große Liebe. Nicht nur, weil die Kollegen so toll sind, sondern weil dieses Haus auch so eine unglaubliche Tradition hat. Und ich bin mir dieser Tatsache immer bewusst gewesen und ich rede jetzt nicht nur von Max Reinhardt, sondern das fängt schon viel früher an. Janur war ein ganz toller Theaterdirektor. Und ich bin mir schon immer bewusst gewesen, in welchem tollen Haus ich hier bin. Ein Haus, das natürlich von Reinhardt geprägt in den Schauspieler oder die Schauspielerin in den Mittelpunkt gestellt hat. Und das halt ein Vergnügen war, vielleicht auch aufgrund der architektonischen Struktur dieses Hauses, wenn man auch so nahe beim Publikum ist, wenn man spielt, ein Röntgenapparat der menschlichen Seele, so empfand ich es immer. Und das hat mich immer glücklich gemacht, hier zu spielen und hier arbeiten zu dürfen.
Ich habe es jetzt nur selbst durchgezählt auf der Homepage. Ich bin auf knapp 90 Rollen gekommen.
Da muss ich Sie kurz korrigieren.
Ja, wie viele waren's?
Es waren in 30 Jahren, also eigentlich sind es 33 Jahre jetzt, also wenn man von 93 loszählt, waren es insgesamt nur 68 Rollen.
68, aber ist auch eine stattliche Zahl.
Das ist so ein Schnitt, würde ich sagen, 2 Rollen pro Spielzeit. Und das ist eigentlich nicht sehr viel für einen Josefstadt-Schauspieler. Also Kammerschauspielerin Marianne Nenfig, unsere Duane, liegt weit höher pro Spielzeit an Rollen.
Aber die war nicht Direktorin
Sie
und
war
hat
nicht
auch nicht
Direktorin.
Die Regie.
Genau, naja, absolut.
Aber dann nehmen wir diese 68 als Zahl. Ja. Von diesen 68 Rollen, die Sie da gestaltet haben, gab es da eine, die Ihnen besonders nahe nach wie vor ist? Oder ist es immer die, die man gerade spielt? Und gibt es auch eine, wo Sie sagen, mit der bin ich nie wirklich so warm geworden, wie ich das gewollt hätte?
Ich glaube, da gibt's mehr Rollen, mit denen ich nicht warm geworden bin. Aber es ist schwer zu sagen, aber vielleicht 2 Rollen. Es sind vermutlich mehr, aber mir fallen im Moment nur 2 Rollen ein, die mir sehr nahe sind. Das ist die, mit der ich gerade Premiere hatte. Das ist von Peter Turini, Was für ein schönes Ende. Und diese Figur des Lorenzo da Ponte, das macht mir unglaublich viel Spaß. Und vielleicht war es der Professor Bernardi von Schnitzler. Aber es sind sicher mehr.
Und die sind sicher mehr. Und die, mit denen Sie nicht warm geworden sind?
Naja, das will ich jetzt nicht sagen, weil dann verletze ich wieder Kolleginnen und Kollegen und vor allem auch Regisseure und Autoren. Also darüber will ich nicht reden. Das ist so mein Geheimnis. Das möchte ich nicht offenbaren, um mit der Ponte zu sprechen.
Sie haben in Ihrer Direktionszeit, ich glaube, es müssen um knapp 300 Produktionen gewesen sein. 288, habe ich herausgefunden.
Ja, nur ziemlich viel, ne?
Und es ist ein Drittel knapp davon sind Ur- und Erstaufführungen. Nein. Was hat Sie da am meisten überrascht, dass aufgegangen ist?
Also es war halt dann mein Wunsch. Ich wollte ja dieses Haus, das ich immer beobachtet habe, immer so ein bisschen hinter dem Rücken von Direktoren gestanden bin und beobachtet haben, wie sie es machen. Und es war halt so mein Wunsch, wie kann man das Haus ins 21. Jahrhundert führen. Und das liegt wohl vermutlich darin begründet, dass es am besten ist, wenn du Stücke produzierst, die halt wirklich Uraufführungen sind, wo du halt die Autorinnen und Autoren, und es waren mit Sicherheit mehr Autoren, da braucht man gar nicht drüber reden, Dramatiker, die man halt einlädt, für dieses Haus zu schreiben. Es war ja nicht nur Uraufführungen, es waren ja Auftragswerke. Das meiste waren eigentlich Auftragswerke, die ich gemacht habe, wo man nicht weiß, letztendlich, wie dann das Stück wird. Wo man halt ein bisschen die Katze im Sack kauft. Aber das finde ich überhaupt das Spannende, weil das ermöglicht auch den Autoren, für ein Haus zu schreiben. Und da passieren ganz tolle Dinge. Und was mich am meisten überrascht hat, war die Tatsache, dass halt das auch vom Publikum so angenommen wurde. Also, dass dieser neue Weg des Urführungstheaters eigentlich mit dem Josefstadt-Publikum mitgetragen wurde. Und damit war ja nicht zu rechnen, weil diese Tradition, die kannte das Haus in der Form nicht.
Direktor zu sein heißt auch zu entscheiden, sich durchzusetzen, Widerstand auszuhalten. Ist Ihnen das, was daran ist, Ihnen gelegen oder? Was davon hat Sie auch angestrengt?
Naja, jede Form der Veränderung, würde ich sagen, löst ja Widerspruch aus und Konflikte. Dadurch gibt es halt Reibung. Also wenn man halt etwas durchsetzen möchte, dann ist das, oder in einen neuen Weg gehen möchte, dann ist das nicht ganz einfach. Weil die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja eine andere Tradition haben und etwas anderes gewohnt sind. Und das zu, und ich sage das Wort ungern, aber um das zu erkämpfen, braucht man halt eine gute Portion von Selbstvertrauen. Und das ist nicht da. Ich denke, dass man dadurch auch Menschen verletzt. Das ist so. Das ist unweigerlich. Ich werde in 20 Jahren Menschen verletzt haben, weil ich in meiner Leidenschaft halt Theater zu machen vermutlich auch nicht genau hingeschaut habe, was empfindet jetzt der andere. Das kann schon sein, dass mir das ein paar Mal passiert ist. Und das tut mir auch leid. Das ist so. Aber wenn Sie einen Wunsch haben, ich will jetzt das Wort Vision nicht verwenden, aber sagen wir es mal, ne? Wenn Sie ein Theater neu programmieren möchten, dann müssen Sie halt stark genug sein, auch die Widerstände auszuhalten.
Sie haben das eh schon gesagt, dass Theater Reibung braucht oder auch verursacht. Theater braucht aber auch Zustimmung, weil es müssen Menschen herkommen und das anschauen und bezahlen. Und davon lebt Theater natürlich auch. Ist das eine schwierige Balance, auch in Ihrer Funktion, dass man sagt, einerseits will man da natürlich geliebt und gemocht und akzeptiert werden, aber man will natürlich auch etwas riskieren, will etwas sozusagen hervorrufen, etwas bewegen?
Ja, das ist halt, vermutlich hat es einen Manager da leichter, weil er kein Schauspieler ist. Also der Max Reinhardt hatte es vermutlich auch schwer, weil er auch Schauspieler war und natürlich auch eine Sehnsucht hat, vom Publikum geliebt zu werden. Da so eine Balance zu finden zwischen Veränderung und programmatischer Erneuerung und halt diese Liebessehnsucht, die ja jeder Schauspieler oder jede Schauspielerin in sich trägt, das ist nicht ganz einfach, aber mir war klar, du kannst nicht Theaterdirektor sein und erwarten, dass du von allen geliebt wirst. Dessen muss man sich bewusst sein. Und ich glaube, dass das für mich ganz gut funktioniert hat. Ich leide nicht unter einem starken Liebesverlust.
Das wissen Sie ja noch nicht, wie das ist, wenn es vorbei ist, aber wenn Sie eine neue Rolle übernehmen, aber da kommen wir vielleicht noch später dazu oder ja. Auf jeden Fall noch später dazu. Ja. In den letzten Jahren hat sich auch in Wien nochmal verstärkt eine Theaterszene gebildet, die sehr, sehr politisch agiert hat, die Theater sehr in einen politischen Kontext gestellt hat. Manche sagen auch in einen ein bisschen aktionistischen. Das Theater in der Josefstadt hat unter ihrer Leitung zwar sehr viele zeitgenössische Stücke gemacht, sich aber jetzt nicht so stark in diese politische Verankerung von Theater hineingestellt. War das auch eine bewusste Entscheidung?
Ich bin da nicht Ihrer Meinung. Ich bin der Meinung, dass das Theater in der Josefstadt in den letzten Jahren besonders politisch geworden ist. Nicht nur, dass ich mich also sehr exponiert habe in der ganzen Pandemie-Geschichte, aber ich glaube, dass die Stücke, die gemacht wurden, auch die Uraufführungen, die gemacht wurden, also einen hohen politischen, gesellschaftspolitischen Anteil hatten. Und daher kann ich das nicht so sehen, wie Sie das sehen. Ich habe das Gefühl, dass gerade die Josefstadt ein sehr politisches Theater ist und andere nicht. So vielleicht meinen Sie jetzt eine andere Szene oder so etwas, wo investigatives, politisches Theater gemacht wird. Aber ich glaube, dass die Josefstadt sich sehr gut positioniert hat, gesellschaftspolitisch, und auch eine gesellschaftspolitische Bedeutung bekommen hat. Sonst wäre man ja von gewissen Politikern nicht so angegriffen worden. Also es gab ja schon stärker die Sucht der ÖVP, dass endlich der Föttinger zurücktreten soll, weil er überfordert ist. Und das ist doch ein ganz gutes Zeichen, finde ich.
Was macht das Theater? Was macht das Theater in der Josefstadt zu einem politischen Ort und zu was für einem?
Ich glaube, das kann man nicht so verallgemeinern. Es kann der Direktor sein, der eine politische Aussage tätigt, aber es kann auch ein Stück sein, das sich den politischen Gegebenheiten widmet. Also wenn ich nur denke, die Reise der Verlorenen, wo die ganze Emigrationsproblematik auf dem Schiff St. Louis in Kuba von dieser Problematik erzählt wird, und am Schluss sehe ich dann 60 Darsteller auf der Bühne mit Rettungswesten, dann wer das nicht als politisches Theater sieht, der sieht sehr wenig, finde ich. Und das waren also uns immer wichtige Anliegen, auch die ganze Aufarbeitung des Nationalsozialismus, auch die Geschichte, die Stellung der Josefstadt, das ja bis dato nicht gemacht wurde, das war mir ein großes Anliegen. Also insofern sehe ich das als politisch.
Was kann Theater, was die Politik nicht kann?
Ich glaube, man darf da auch nicht immer so viel erwarten. Das Theater kann nicht die Welt verändern. Das ist nicht. Aber es kann ein moralisches Rückgrat in einer Gesellschaft sein. Und muss es auch sein. Und das hat auch mit gesellschaftspolitischen Themen zu tun. Und ein Rückgrat schadet ja nicht. Denn das Rückgrat ist ja genau das, was uns Menschen ermöglicht, aufrecht zu gehen. Also wenn Sie in einen Theaterabend gehen und letztendlich Verbündete in ihrer Haltung finden, dann hat das Theater einen wichtigen Zweck erfüllt. Das kann ein Ort des Trostes sein, ein Ort der Bildung im besten Sinne und ein Ort, wo Menschen halt einfach das Gefühl haben, dass sie mit ihren Ansichten auch verstanden werden.
Hat sich da die Rolle von Theater in den vergangenen 30 Jahren verändert, seit Sie es hier aktiv begleiten? Suchen Menschen etwas anderes, wenn sie ins Theater gehen?
Das ist auch nicht eine leichte Frage, weil ich nicht genau weiß, wie die Menschen dann das Theater verlassen. Nur wenn ich dann den Jubel spüre bei diesen Produktionen, habe ich das Gefühl, dass wir ihnen etwas mitgeben konnten. Nach außen, wenn sie dann wieder die Straße betreten. Ich meine, es gibt ja immer den Spruch, Theater will einfach nur unterhalten, und die Menschen, die sind halt müde nach einem anstrengenden Arbeitstag und wollen mehr, suchen mehr die Komödie und die leichte Unterhaltung im Theater. Aber ich kann das in der Form eigentlich nicht bestätigen. Natürlich ist es toll, wenn man lachen kann. Aber ich hab immer wieder das Gefühl gehabt, dass das Publikum gerade mit schwierigen Stücken auch irgendwie ganz gut zurechtkommt. Also sich daran erfreut. Sonst würden ja diese Stücke nicht so toll besucht gewesen sein.
Funktionieren heute die gleichen Dinge wie vor 20 Jahren?
Ich kann es nicht genau sagen, anders. Also zum Beispiel in diesem Theater, da, natürlich gibt es Veränderungen, Wellenbewegungen und was auch immer. Zum Beispiel, es war ein absolutes Gesetz, dass der Klassiker in der Josefstadt nicht funktioniert. Und das hat sich in den letzten Jahren und gerade in der Spielzeit, in meiner letzten Spielzeit, wo ich ja zwei Shakespeare spiele, hat sich das total verändert, ist ausverkauft. Die Vorstellungen sind total toll besucht. Und da fragt man sich, was ist passiert, dass das sich so verändert hat? Also ein Schnitzel hat vielleicht nicht mehr ganz den Stellenwert, wie er ihn vor 15 Jahren gehabt hat. Das ist sehr komplex. Aber das kann ja auch sein, dass das andere Theater vielleicht die Dominanz, sagen wir, über die Klassikervorherrschaft nicht mehr haben. Auch das ist, also das, ich bin auch kein Theaterwissenschaftler, um das beurteilen zu können, aber das sind nur so meine Betrachtungen, die ich habe. Es ist ganz eigenartig. Es verändert sich schon etwas. Immer wieder.
Ich habe gelesen, dass die Sanierung des Theaters in der Josefstadt sehr, sehr zu einem großen Teil auch privat finanziert wurde von Menschen, die sich dem Theater verbunden fühlen. Das ist eine irrsinnige Loyalität mit diesem Haus, die es hier in dieser Stadt gibt. War das auch immer verbunden mit dieser Publikumsnähe, auch eine Erwartungshaltung, die Sie gespürt haben? Oder war das einfach nur Dankbarkeit? Wie hat sich das ausgewirkt auf Ihre Arbeit, diese starke Nähe?
Das ist schon, also ich muss schon sagen, das Josefstadt-Publikum ist ein unglaublich tolles Publikum, ein treues Publikum. Und ich hatte ja zum Beispiel überhaupt keine, als ich begonnen habe im Jahr 2006, habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Sieht man eigentlich, wie offen ich war, fast ein bisschen naiv, weil ich mir nicht gedacht habe, was könnte sein, dass ich jetzt Direktor werde und das Publikum lässt aus. Aber das habe ich gar nicht dran gedacht. Im Gegenteil, es war die erste Spielzeit und wir hatten die Publikum erfolgreichste Spielzeit. Also wir hatten noch nie so viele Abonnenten wie in der ersten Spielzeit. Also da gibt es eine große Treue zu diesem Haus, eine große Verbundenheit. Manche haben sie immer vergleicht so mit dem Musikverein, mit diesem Sonntagskonzert. Also man sprach ja auch immer, es gibt Wartelisten für das Abonnement. In der Josefstadt, das hat sich, glaube ich, beim Musikverein und bei der Josefstadt auch geändert. Da hat sicherlich die Pandemie, war da nicht sehr dienlich. Das kann man also eindeutig an den Zahlen ablesen. Aber es ist das, was es wirklich gibt, ist eine große Verbundenheit des Publikums zu diesem Haus. Und uns ist es, dem Magister Götz und mir ist es halt gelungen, dass wir sehr viele private Sponsoren und Donatoren, muss man sagen, gefunden haben, die eigentlich sehr stark mitgeholfen haben, dass wir auch diese großen baulichen Veränderungen durchsetzen konnten. Also bei den Kammerspielen war es ja ein gewaltiger Betrag, weil wir brauchten 12 Millionen Euro und davon sind zwei Drittel privat finanziert worden und nur ein Drittel kam von Bund und Stadt Wien. Das zeigt schon eine große Begeisterung und Nähe, dass wir Menschen finden, die sagen, die machen das toll, das finden wir auch so fein, dass wir gern Geld hergeben.
Und damit war keine irgendwie Erwartungshaltung oder ein zumindest implizites Einfordern,
nie.
Wir hätten dafür
also
gerne das.
Das hat es nie gegeben. Nie haben Donatoren irgendwelchen Einfluss nehmen wollen auf Spielplan oder Besetzungen oder was auch immer. Das war aus einer gewissen Freiwilligkeit, aus einer großen Verbundenheit und vermutlich auch einer großen Begeisterung für das Haus.
Ich würde den Blick gerne noch ein bisschen weiten. Sie haben vorher von Theater und Rückgrat gesprochen. Auch Politik war schon ein Thema. Österreich trägt ja gerne die Identität als Kulturnation vor sich her. Sie, der sich jetzt diese Kulturnation seit vielen Jahren auch mitgestalten. Ist das etwas, was wir uns gerne ein bisschen zurechtlegen als etwas, womit wir uns schmücken? Oder ist das schon auch ein bisschen eine Zustandsbeschreibung?
Naja, also ich glaube, dass da auch eine Veränderung gegeben hat. Ich glaube, dass wir uns, vielleicht war es vor ein paar Jahrzehnten noch ein Zustandsbericht. Jetzt schmückt man sich gerne damit, aber die Politik ist nicht bereit, vielleicht diese Kulturnation, und das ist schon was Großartiges, was wir in Österreich haben. Wir haben ganz großartige Künstlerinnen und Künstler. Wir sind auch ein literarisches Land. Wir haben ganz viele Autorinnen und Autoren, Dramatikerinnen und Dramatiker. Das ist schon toll, was da, das war aber schon um 1900 ein unglaublicher, fruchtbarer Boden hier in Österreich. Aber ich denke, dass man in letzter Zeit es in jedem Regierungsprogramm finden Sie die glaubwürdige Versicherung, dass die zukünftige Regierung, also dass die Kulturnation ganz stark in den Mittelpunkt stellen möchte. Aber wenn's dann, wenn man dann zur Kasse gebeten wird, ist diese, sagen wir, dieses affirmative Bekenntnis nicht so spürbar. Jetzt leben wir im Moment in vermutlich schwierigen Zeiten. Es gibt einen hohen Schuldenberg, der zu bearbeiten ist. Man darf nur nicht vergessen, Österreich ist ein Land, wo die meisten Touristen kommen, weil sie von diesem Land so kulturell sich angezogen fühlen. Vielleicht sollte man oder sollte die Politik das nicht vergessen und nicht jetzt da 10% dort wegstreichen oder nur damit halt auch im Kulturbereich irgendwo eine Solidarität gibt. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, wofür dieses Land steht. Und das ist sehr stark für Kultur.
Das heißt, Sie sehen eine geringere Bereitschaft der Politik, hier auch dieses Schmückwerk auch nachhaltig zu finanzieren?
Ja, weil ich mir, bevor ich Direktor geworden bin, mir alle Zahlen angesehen habe. Und früher war es so, dass alle kollektivvertraglichen Erhöhungen natürlich von den Subventionsgebern abgefangen wurden. Aber es war nicht nur die kollektivvertragliche Erhöhung, sondern die Subvention selbst hat sich immer wieder mehr erhöht. Das ist seit dem Jahr 2000 überhaupt nicht mehr der Fall.
Die sogenannte Valorisierung, von der viele...
Aber es ging nicht nur um die Valorisierung, es ging darum, dass man dem Theater einfach mehr Geld gegeben hat, als es die Valorisierung verlangt hätte. Damit man investieren kann, was auch immer, damit man das Theater besser machen kann. Das ist ja nicht so einfach. Sie brauchen ja auch sehr viele Scheinwerfer, um ein Theater zu erhellen. Und das hat total nachgelassen. Heute kämpfen wir um jeden Cent, damit wir einigermaßen zurechtkommen.
Was verlieren wir, wenn wir das nicht mehr in dieser Güte haben?
Ja, wenn Sie nicht viel investieren in Kultur, dann wird es halt kulturloser. Aber und Kulturlosigkeit ist jetzt nicht ein sehr schmückendes Wort für eine Gesellschaft, würde ich sagen. Das ist so, wie wenn Sie sagen, Sie fangen an, in der Gesundheitsversorgung zu sparen, dann verlieren Sie etwas an Qualität in diesem Land. Und wir sind natürlich in ganz Mitteleuropa, uns geht es wahnsinnig gut, verglichen mit anderen Ländern auf der Welt. Aber es geht ja nicht darum, diesen Standard, den wir jetzt gewohnt sind, zu reduzieren, sondern zu erhalten.
Wenn Sie sich jetzt diesen Jugendlichen vorstellen, der sein erstes Theater gründet und jetzt den langjährigen Direktor sehen, die Idee vom Theater, ist die gleiche geblieben? Hat sich da etwas verändert? Ist es anders gewesen, als Sie sich damals vorgestellt haben?
Ja, komischerweise hat sich was verändert. Das ist ja natürlich, das kann man gar nicht vergleichen. Aber so der Ansatz, irgendwie auch so etwas gesellschaftspolitisch einen Beitrag zu leisten und auch Themen zu verwenden, die jetzt nicht nur gefällig sind, das hat mich damals schon interessiert, nicht in der Form, wie es jetzt dann war. Und ja, es ist ja so ganz eigenartig, dass ich mit 16 mir eingebildet habe, ich will Theaterdirektor werden. Und dann traf ich irgendwie so Reinhardt-Seminaristen, die haben das schon wohlwollend abgenickt, aber gesagt, wie wäre es mal, wenn du Schauspieler werden würdest, ne? Wenn du schon diesen Weg gehen willst. Und dann dachte ich, vielleicht haben die recht, mache ich doch diesen konventionellen Weg. Aber es war, ich weiß nicht, aus unerklärlichen Gründen habe ich immer die Verantwortung, die inhaltliche Verantwortung gesucht für ein Projekt. Und spielen ist toll, aber selbst als Schauspieler ging es mir nicht darum, dass ich nur gut bin auf der Bühne oder was auch immer, sondern es ging mir auch immer darum, was erzählt dieses Stück.
Jetzt gab es in dieser langen Zeit auch mal eine Phase, wo Sie auch mit Kritik konfrontiert waren, wo auch Vorwürfe im Raum standen. Sie haben es vorher schon angesprochen, Führungsstil war eine Rede, Klima der Angst war eine Rede. Wie schauen Sie heute auf diese Zeit zurück, mit ein bisschen Abstand?
Ich habe das schon gesagt, es ist halt so, dass man in 20 Jahren, wird es wohl sein, dass man Menschen verletzt. Das alles, das sehe ich ein und ich bin ein kräftiges Kerlchen. Es kann schon sein, dass mein Gegenüber, und das muss man halt lernen, vielleicht nicht so gut damit umgehen kann, mit meiner Leidenschaft und mit meinem Temperament. Das verstehe ich alles, das muss man lernen. Das, was mich ein bisschen traurig macht, aber nicht traurig, sondern es ist einfach so, ist unsere Welt im Moment ist, dass man halt auch Lügen verbreiten kann. Und das ist auch passiert. Also ich konnte mich auch nicht wehren. Es wird auch von der Presse nie redigiert und richtig gestellt. Das ist halt ein Zeichen unserer Zeit. Also es gibt so etwas, wo man das Gefühl hat, und das hatte ich vor 30 Jahren nicht oder vor 40 Jahren überhaupt nicht. Dass so eine gewisse Niedertracht auch manchmal eingezogen ist in den Menschen. Aber wir leben in einer Zeit von Fake News, von Lügen, von niederträchtigen Politikern. Und das macht bei der Kultur auch nicht Halt. Es gibt ja auch vieles, was toll war, ich kann ja der MeToo-Bewegung auch sehr viel abgewinnen. Aber natürlich gibt es auch das Geschäft mit MeToo. Das ist halt immer sehr eine schwierige Geschichte ist das.
Es gab eine Diskussion darüber ja auch die Feststellung, dass das sozusagen strukturelle Dinge sind, die einfach, Theater funktioniert anders als eine Bank. Das ist nun einfach einmal so, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht diskutieren. Und es war immer wieder die Frage, dass sozusagen das strukturell anders ist. Würden Sie auch sagen, dass sich da was verändert hat? Wenn man sagt, ich weiß es nicht, vor 20 Jahren war es üblich, dass in Probenräumen, ich weiß es nicht, ein Tonfall einfach vorgeherrscht hat, der halt einfach so war. Hat sich da auch in der Art, wie man Theater macht, etwas verändert?
Das weiß ich nicht. Es gab immer Regisseure, die halt sehr qualitätsbewusst waren und etwas erreichen wollten mit einer Inszenierung. Und dann gab es aber vor 20 Jahren auch welche, die durchrauschen haben lassen, ne? Und ich glaube, das wird es auch heute noch geben. Selbstverständlich ist das schwieriger geworden, weil du wenn du nur eine kleine emotionale Regung hast, und das kann nun mal passieren, sowohl auch bei einem Regisseur als auch bei einem Schauspieler, ist man natürlich schon, steht man in Gefahr, dass man irgendwo einen Verhaltenskodex verletzt. Das ist halt eine Schwierigkeit. Das ist ein sehr emotionaler Beruf für alle Beteiligten und das ist vermutlich in einer Bank nicht so, würde ich sagen, weil da geht's ums nackte Kohle machen und das geht dann ein bisschen einfacher.
Das kann auch sehr emotional sein, aber
ja, an der Börse vielleicht, würde ich sagen, an der Wall Street, wenn man was verkaufen will, da kann's so sein, aber ansonsten weiß ich nicht, also der Bankbeamte, der den Erlag schon hilft, jemanden auszufüllen, das ist irgendwie leichter.
Wenn Sie sagen könnten, was soll von dieser Ära bleiben, und es sind so viele Jahre, dass es definitiv eine Ära ist und nicht einfach nur eine Direktion. Wenn Sie sagen könnten, Sie könnten sich wünschen, was da bleibt, als so ein Leitgedanke, wie könnte der aussehen?
Ja, dass man, also was soll ich sagen, ich will da niemandem etwas vorschreiben, aber dass man halt diese Neugier an neuer Literatur hat, dass man auch zu gesellschaftspolitischen Themen auch eine Haltung hat, das ist mir ganz wichtig, und dass die Schauspieler im Grunde ein wichtiger Bestandteil des Theaters sind, immer gewesen sind und immer sein werden. Das ist nur in sich schnell verändernden Situationen passieren auch schnell wechselnde Ensembles. Und schnell wechselnde Ensembles erzeugen halt nicht eine Beziehung zum Publikum. Da kommen halt wieder neue Schauspieler. Das ist, ich weiß nicht, ob sich das verändert. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Dinge dann wieder rückläufig werden. Das ist so eine Entwicklung. Vielleicht ist halt die Stellung des Schauspielers hat nicht mehr diese Kraft und diese gesellschaftliche Bedeutung, wie es vor 100 Jahren war. Oder ich möchte sogar sagen, vor 40 Jahren war. Oder vor 30 Jahren war. Also als Girardi gestorben sind x-tausende Menschen dem Begräbnis, also dem Leichenwagen gefolgt, aber ich glaube, die waren nicht alle in einem Theater. Also man muss sich nur vorstellen, welche Prominenz dieser Schauspieler hatte. Das ist natürlich, wenn der Schauspieler nicht in der Form adoriert wird, passiert auch so ein gewisser Bedeutungsverlust des Schauspielers. Also leichter ersetzbar.
Was wünschen Sie dem Theater in der Josefstadt für die Zukunft?
Dass es toll weitergeht. Einfach, dass das Publikum kommt, dass das Publikum dieses Theater weiterhin liebt, dass sie treu sind, dass sie eine Freude haben, in dieses Haus zu gehen und dass halt, dass das Theater aufregend bleibt. Und dass man eines nicht vergisst, wir existieren nur, weil wir etwas machen für jemand anderen. Also die wirkliche Funktion des Theaters ist, da zu sein für das Publikum. Und nicht, das darf nie zu einem Selbstzweck werden. Mir war immer klar, ich muss auch auf das Publikum schauen. Ich kann ein bisschen versuchen, gewisse Strömungen zu lenken. Aber ich muss immer wissen, ich mache Theater nur fürs Publikum.
Ich habe zum Schluss noch eine Blitzrunde vorbereitet. Das sind Fragen,
die Sie auch... Das habe ich befürchtet.
Ja, das sind Fragen, wo Sie auch... Es sind aber sehr... Müssen Sie sich nicht fürchten.
Mit einem Wort.
Wo Sie auch gerne mit einem Wort antworten können, auch gerne mit zwei. Wer war hier am Haus am glücklichsten? Der Schauspieler, der Regisseur oder der Direktor?
Der Schauspieler.
Was werden Sie am ersten Tag tun, wenn Sie nicht mehr Direktor sind?
Ausschlafen.
Was werden Sie vermissen und was ganz sicher nicht?
Viele Menschen werde ich vermissen. Ganz sicher nicht das Tagesgeschäft.
Welchem Herbert Föttinger geben Sie heute die besten Karrierechancen? Dem Schauspieler, dem Regisseur oder dem Direktor?
Ach, Karriere. Was soll ich dazu sagen?
Gut, welcher Herbert Föttinger wird sozusagen uns als nächstes wieder begegnen im öffentlichen Leben? Der Schauspieler, der Regisseur oder der Direktor?
Es ist halt schon, es wird der Regisseur sein, weil im März 27 gibt es eine Operninszenierung von mir in München.
Dann vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch für Ihre Offenheit, auch für Ihre Leidenschaft für die Sache. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal auch wieder dabei sind. Und bis dahin bleiben Sie neugierig.
Der Kulturkompass. Was wirklich los ist in der Kulturnation. Alle 14 Tage eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.